Guten Morgen. Von den ganzen Hilfsmitteln, die man so im Studium eigentlich mitbekommen sollte und lernen sollte, sind es manchmal die interessanten, aber nicht unbedingt die wichtigen Sachen, die einem hängen bleiben. In einem Nebenfach in Linguistik hatte ein Dozent mir so eine interessante Geschichte erzählt. Da ging es darum, wenn man Feldforschung macht und guckt sich eine neue Sprache an und möchte die besser verstehen, dann geht man hin und macht zum Beispiel folgendes Experiment. Man nimmt sich einen Sprecher dieser Sprache und zeigt ihnen einen Film. Meistens muss man den zweimal zeigen, weil die noch nie einen Film zuvor gesehen hatten bei fremden Kulturen. Und nachdem sie den gesehen haben, haben sie die Aufgabe, einem anderen der gleichen Sprache diesen Film, den Inhalt, weiterzuerzählen. Und dabei kommen ganz interessante Sachen heraus. Manchmal ist es nämlich so, dass für einige Kulturen, einige Sprachen, das völlig irrelevant ist, wer etwas gemacht hat. Da kommt zwar der eine, bringt was hin und der andere bringt es wieder weg. Das ist völlig egal, das wird wieder weggelassen in der Wiedergabe, sondern da kommt irgendwer und bringt irgendwas irgendwo hin. Andere Sprachen haben gar nicht so wie im Deutschen so ausgeprägtes Zeitverständnis. Und so haben wir am Ende ein und dieselbe Handlung und unterschiedliche Erzählungen, Sichtweisen darüber. Bei Markus haben wir eine sehr kurze und prägnante Erzählung darüber, wie die Jünger berufen werden. Die könnte auch so typisch vom Norddeutschen kommen. Der erzählt, was groß gewesen ist, was passiert ist, das Wichtigste wird genannt, den Rest kann sich jeder denken und muss man kein Wort drüber verlieren. Aber wie kommt es? Er heißt eigentlich Johannes mit dem Beinamen Markus oder umgedreht. Jedenfalls, es ist einer, der in der Apostelgeschichte auftritt. Und einer der Gehilfen, der 12 Apostel ist. Und so kommt es, dass er auch mit Petrus nach Rom kommt und viel mit ihm unterwegs ist. Und die Christen dort bitten Markus, doch die ganzen Erinnerungen von Petrus über das Wirken und das Handeln Jesu aufzuschreiben. Und so beginnt er damit, für sie das niederzuschreiben und Petrus selber gibt es dann auch irgendwann frei für die Lesung in der Gemeinde. Und das heißt, es basiert das Markus-Evangelium auf den Erinnerungen von Petrus. Deshalb fehlt in diesem Evangelium auch all das, was Petrus in einem besonderen Licht dastehen lassen würde. Alles, was zu seinem Lob dient, fehlt. Aber seine Fehltritte sind alle mit erwähnt. Genauso fehlen die typisch jüdischen Elemente, da es eigentlich für ein nicht-jüdisches Publikum geschrieben wurde. Und so konzentriert sich Markus besonders auf die Taten Jesu und hebt auch sein Leiden hervor und seine menschliche Seite. Wenn wir jetzt diese Geschichte so lesen, hat man nur den Eindruck, bei dieser kurzen, knappen Abfassung, Jesus kommt hin und die vier überlegen nicht lange, sondern sagen, ja, ich bin dabei. Wenn ich mich umgucke, in dem, was ich so erlebe, erlebe ich selten Leute, die so flott bei einer Entscheidung sind. Das gibt zwar, wenn man genauer hinguckt oder ich genauer hinschaue, dann ist es meistens, da gibt es eine Geschichte, die geht voraus. Und so habe ich auch den Eindruck, dass das hier der Fall gewesen ist. Nehmen wir uns den Petrus. Der Petrus ist hier beim Fischen. Der Petrus ist der Bruder von Andreas. Andreas war einer der Jünger von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen. Und er war auch einer derjenigen, die dann Jesus einmal nachgelaufen sind und mit ihm einen ganzen Tag verbracht haben, um mehr zu erfahren, wer Jesus ist. Dann kam die Gefangennahme von Johannes dem Täufer, weil er Herodes ein Dorn im Auge wurde und so sie nicht mehr ihm nachgegangen sind, dass sie mit ihm unterwegs waren, weil es nicht mehr die Möglichkeit war. Und Petrus ist hier beim Fischen. Und was ist eigentlich das Fischen? Wenn ich mir jetzt so Petrus näher angucke, geht es beim Fischen anscheinend nicht immer nur darum zu fischen. Fischen ist eine harte, aber vielleicht auch monotone Arbeit. Das Netz auswerfen, einholen, so vielleicht wie Holz hacken. So stelle ich es mir zumindest vor. Und bei Petrus erleben wir, dass er das öfters mal tut, wenn er auch Sachen verarbeiten muss. Wenn wir weiterschauen, später einmal, kommt er mit einer sehr drängenden, wichtigen Frage zu Jesus. Der will ihn fragen, wie ist es mit der Tempelsteuer? Und Jesus stellt ihm eine Frage und dann schickt er ihn fischen. Wenn ihr euch an Ostern erinnert, da hat Franz den Text gehabt über den See Tiberias, wo gerade diese Spannung ist. Das Grab ist leer, einige sind Jesus begegnet und die Frage ist, was ist los? Was passiert gerade? Und was macht Petrus? Er steht auf und sagt, kommt, beginnt fischen. Irgendwie scheint Fischen das zu sein, wo Petrus Sachen verarbeiten kann, wo ihm die Sachen durchs Kopf, durch den Herz, durchs Herz gehen und es nochmal verarbeitet für sich. Und hier sind es vielleicht gerade die Gedanken, okay, was ist da los? Da ist Johannes der Täufer gewesen. Wir wissen nicht, wie weit Petrus mit Johannes dem Täufer unterwegs war. Aber wir wissen, dass sein Bruder einer der Jünger war und die werden im regen Austausch gestanden haben. Das heißt, er hat die ganzen Geschichten über Johannes den Täufer gehört. Und dann auf einmal, Johannes der Täufer ist gefangen und Jesus tritt auf. Und Jesus macht an der gleichen Stelle weiter. Und die Worte, die verwendet, vielleicht rufen die Erinnerungen wach. Die Juden damals waren in einer Tradition davon, dass sie immer wieder von Gott abgefallen sind. Und es traten Propheten auf, die sie aufgerufen haben, umzukehren. Und wenn sich das Volk besonnen hat, dann hat sich Gott erbarmt. Er hat sie aus der Knechtschaft herausgerissen und er hat sie zu sich wiedergezogen. Und vielleicht war das ja gerade bei Petrus gerade diese Hoffnung, die so in ihm gekeimt ist. So dieses, kann es es sein? Geht es jetzt wieder los? Was passiert jetzt? Und er arbeitet in ihm und er denkt, eigentlich würde ich vielleicht schon gern dabei sein. Und dann kommt Jesus. Jesus geht dort entlang am Ufer. Er sieht Petrus, er sieht Andreas und er spricht sie an. Er sieht in ihr Herz hinein. Er sieht, was sie drängt, ihr Verlangen, ihre Sehnsucht. Er sieht mehr, als dass sie nur Fischer sind. Und so ruft er sie hinaus, mit ihm nach Menschen fischen zu gehen. Und auch wenn vielleicht Petrus gar nicht genau weiß in dem Augenblick, was ihn da erwartet, aber es ist vielleicht genau das, von dem er weiß, das will ich eigentlich machen. Und so zögert er wahrscheinlich gar nicht lange und sagt, ja, ich bin dabei. Und es ist Jesus, der ihn ruft. Bei Johannes dem Täufer scheint es so zu sein, dass es die Jünger sind, die zu ihm gehen, sich von ihm taufen lassen, bei ihm bleiben. Und hier beruft ihn Jesus. Er gibt ihm eine Berufung und er hält an ihm fest. Und wenn wir zurückdenken an die Passionszeit, an die Verleumdung, also Petrus, ein aufrichtiger Mensch, aber wo das Herz manchmal mehr will, als er dann am Ende doch mitten seinen Mut zusammenbringt. Aber Jesus hält an ihm fest und bestätigt am Ende seinen Ruf wieder. Er ist es, der an ihm festhält. Und Petrus ist einfach bereit, ihm zu folgen. Genauso muss es bei den anderen Zweien gewesen sein, bei Johannes und Jakobus. Johannes war auch einer der Jünger von Johannes dem Täufer. Und so werden sie wahrscheinlich genauso schon vorher die Frage bewegt haben, wie es weitergeht und auch mit durch Johannes den Täufer vorbereitet geworden sein auf die Zeit, die nur noch auf sie wartet. Das ist vielleicht auch eine Geschichte, die uns im Alltag begegnen kann oder die vielleicht bei euch auch so genauso passiert. Ich hatte in meiner Studienzeit, war ich in einer christlichen Studentengruppe und in der vorlesungsfreien Zeit haben wir immer wieder Ferienhauskreise gemacht. Und einmal für die vorlesungsfreie Zeit war ich verantwortlich zu schauen, dass immer jemand Thema vorbereitet. Und die Sache ist die, wenn man jemanden findet, wenn man sich dafür gemeldet hat, bleibt es an einem selber hängen. Also schaut man rum, wen man so überreden kann. Und eine von uns, die auch mal wieder da war, war Ulrike. Ulrike war eine eher ruhige Person und ich dachte, naja, wahrscheinlich macht es eh nicht. Aber ich versuche sie mal und spreche sie an und meinte, hey Ulrike, magst du nicht auch mal Thema machen? Wir können es auch zusammen machen. Und ganz überraschenderweise stelle ich fest, ja, sie sagt ja. Und einige Zeit später erzählt sie mir dann, nachdem wir Thema zusammen gemacht haben, naja, die Sache war die, auf ihren Jahreszielen stand unter anderem mit drauf, einmal Hauskreis leiten. Die Jünger, die hier berufen werden, scheinen auf der einen Seite ziemlich gleich zu sein. Sie werden aus der gleichen Situation herausberufen. Sie sind Fischer, sind wahrscheinlich dort aufgewachsen am See Genezareth und eigentlich eine Gruppe, die ganz gut miteinander klarkommen müsste, die gleiche Sprache sprechen. Wenn wir jetzt genauer hinschauen, Jakobus und Johannes haben den Vater Zebedäus und da sind noch Tagelöhner mit erwähnt, die im Boot sitzen. Das heißt, die haben vielleicht ein bisschen anderen sozialen Background als Petrus und Andreas. Und es geht weiter. Einer der Nächsten, der berufen wird, ist Matthäus, der Zolleinnehmer war, der wieder eine ganz andere Geschichte mitbringt. Und so wird aus dem scheinbar vielleicht ganz homogenen, netten Haufen, ein sehr inhomogener Haufen, wo aber Jesus sagt, du sollst dabei sein, dich brauche ich. Und er nimmt offensichtlich in Kauf, dass die alle drei sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Ansichten haben, sehr unterschiedliche Arten haben, an Dinge heranzugehen. Was heißt es, an unterschiedlich heranzugehen? Wir haben die einen, die berufen werden, die werfen die Netze aus und ziehen sie ein. Eine harte Arbeit. Das heißt, man geht dort ran, es ist kraftzehrend, es fordert viel Einsatz. Auch wenn man vielleicht dabei die Möglichkeit hat, so ein bisschen im Kopf nachzudenken, trotzdem am Ende des Tages ist man ziemlich geschafft und man braucht viel Energie dafür. Weil so ein Netz war damals, es war irgendwie so ein Seil, was rund war, ist zusammengeflochten, 2,7 Meter Durchmesser, da dran Netz befestigt und da lagen Taue, um das Ganze wieder einzufangen. Das heißt, ziemlich harte Arbeit. Und irgendwie passt es vielleicht auch zu Petrus. Er ist auch jemand, der beherzt vorne weggeht, der etwas anpackt und der vollen Einsatz leistet. In den Evangelien wird er immer als der Erste erwähnt, der Erste, der berufen wird und er ist mit berufen wird und vor allem ist er derjenige, der auch immer für die anderen Jünger spricht. Er ist derjenige, der Initiative ergreift und Jesus übers Wasser laufen sieht und sagt, hey, ich will auch das, zu ihm übers Wasser gehen. Er ist derjenige, der als Jesus eine seiner Todesankündigungen mitmacht, der sagt, das kommt gar nicht in Frage, wir kämpfen für dich. Als dann die Gefangennahme ist, ist er derjenige, der das Schwert zückt, danke, und ihm das Ohr abhaut. So ist Petrus jemand, der vorne weggeht und es bleibt ihm auch erhalten. In der Apostelgeschichte ist er als einen Leiter der Gemeinde erwähnt und er ist auch derjenige, der voller Freimut in der Öffentlichkeit und vor dem Hohen Rat das Evangelium verkündet, unerschrocken. Die anderen zwei sind Johannes und Andreas. Johannes ist eine Persönlichkeit, von der wir mal lesen, das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und vielleicht hat es auch da mit der menschlichen Seite von Jesus zu tun. Weil Johannes ist einer, der am längsten ausharrt in der Passion bei Christi. Er steht unter dem Kreuz bei Jesus und Jesus überantwortet ihm die Verantwortung für seine Mutter noch am Kreuz. Und Johannes nimmt Maria zu sich und umsorgt sie bis zu ihrem Lebensende. So sind da beide. Diejenigen, die das Netz auswerfen und diejenigen, die Netz flicken. Das Netz flicken heißt, sich hinzusetzen, das Verbindende zu suchen, sich Zeit zu nehmen, Ruhe zu haben und jede Masche genau anzugucken. Nicht einfach drüber hinwegzugehen, sondern gucken, ist da wirklich kein Loch, wo uns ein Fisch durch die Lappen gehen kann. Und wenn wir nur die haben, die das vom Netz reinwerfen, dann haben wir irgendwann Löcher im Netz und irgendwann fangen wir nichts mehr. Gibt es zwar das perfekte Netz, gibt es vielleicht niemanden, der es verwendet und das Ergebnis ist genauso leer. Im alltäglichen Leben ist es vielleicht ein bisschen anders. Da haben wir auch in einer typischen Arbeitssituation verschiedene Leute, die wir mögen oder nicht mögen, aufgrund ihres Berufs, aber wir brauchen einander. In der ersten Praktikumsfirma, wo ich gearbeitet habe, die hatten ein Talent, gute Geschäftspartner zu haben, wo einer nach dem anderen Probleme hatte. Da gab es ein motiviertes Unternehmen, voller Ingenieure, voller Enthusiasmus, eine Vision, wir bauen super Sensor, voller Tatendrang an die Arbeit gegangen und wie es sich für gute Ingenieure gehört, mit einer Abversion für Wirtschaftswissenschaftlern. Was ist passiert? Die voller Tatendrang sind sie vorangestürmt, keiner hat controlling-mäßig auf die Zahlen geschaut und so hat es nicht lange gedauert und die Firma hat Insolvenz angemeldet. In der Gemeinde haben wir vielleicht andere Herausforderungen. Wenn man jetzt zurückdenkt an den fünffältigen Dienst, da werden als die Dienste sind da die Apostel, die Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Evangelisten. Und alle sind berufen, alle sind Teil einer Gemeinde, aber sie sind nicht unbedingt, dass sie ergänzen sich, aber nicht unbedingt mit dem gleichen primären Ziel. Jemand, der Hirte ist, hat diesen Drang, zusammenzuhalten, aufzubauen von innen heraus. Der Apostel hat aber vielleicht dieses drängende Verlangen, Mauern einzureißen, neue Schritte zu gehen. Der interessiert es jetzt gar nicht, das Bestehende aufrechtzuerhalten, sondern will vorwegstürmen. Und es wäre vielleicht super, wir hätten nur Apostel, aber es könnte dann sein, dann gibt es lauter Einzelkämpfer, lauter Tausende von Projekten und jedes ohne sonderlich viel Manpower. Und so braucht es beide. Beide, die zusammenkommen und sich ergänzen und auch diese Spannung aushalten und mittragen. Mein Vater war Missionar von ganzem Herzen. Das hat sein ganzes Leben durchdrungen, der hat voller Freude jedem freimütig vom Evangelium erzählt, egal ob er es gerade hören wollte, ob er es nicht hören wollte, ob er gerade beim Arzt saß mit vielen Schmerzen, einfach nur seine Ruhe haben wollte. Der war da mal voller Freude und Enthusiasmus dabei. Und so war es ihm völlig unverständlich, dass da auch andere Geschwister in der Gemeinde sind, die einfach ganz anders herangehen, die eine andere Sichtweise haben. Und es fiel ihm eigentlich da schwer, das so miteinander zu verbinden. Und in einer kleinen Gemeinde gibt es wenig Leute, aber es gab unter anderem meine Mutter. Und die hatte wieder diese Art gehabt, wieder die Leute aufzufangen, die mit zusammenzubringen, zu schauen, dass man Leute auffängt, mit ihnen redet und sich Zeit für sie nimmt. Auch im Neuen Testament lesen wir von vielen verschiedenen Stellen, wo immer wieder das zu Konflikten kommt. Wenn wir Paulus nehmen, ist es genauso eine forsche, herausfordernde Persönlichkeit, die losgeht und eine Vision hat, der aber auch genauso nicht immer das Talent dafür hat, das Feingefühl mit Menschen und die Geduld umzugehen. Bei seiner ersten Missionsreise hat er Barnabas und eben Markus dabei, den Autor dieses Evangeliums. Und Markus, vielleicht hat er weiche Knie bekommen, dreht bereits auf dem halben Weg um in Perge. Und es kommt dann zu einem Bruch zwischen Barnabas und Paulus, als es an die zweite Missionsreise geht. Barnabas will Markus dabei haben und Paulus überhaupt nicht, ist ziemlich mit ihm abfertig. Aber Barnabas hält an ihm fest, nimmt ihn mit und er wird wieder aufgebaut. Und soweit überliefert ist, hat er sich als sein wichtiger Teil der Gemeinde herausgestellt. Und mir ist eigentlich ein Anliegen, warum mich der Text eigentlich so angerührt hat, weil ich kenne so viele Gemeinden, kenne jetzt die Gemeinde nicht intensiv genug, aber ich sehe so oft, dass wir sehr unterschiedlich berufen sind, sehr unterschiedliche Geschichten mitbringen und es mir auch selber schwerfällt, immer den Nächsten jemanden zu sehen, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Aber ich schätze manchmal auch die Art des anderen. Ein guter Freund, mit dem war ich auch mal unterwegs wandern und er war auch so ein Missionar voller Herzensblut und hatte auch freimütig bei jeder Gelegenheit vom Glauben erzählt und manchmal dachte ich auch, ich muss weg. Aber andererseits habe ich entdeckt, hey, der erreicht die Leute, die ich nie erreichen würde und er ist wichtig. Und habe gelernt, ihn auch zu schätzen. Und so will ich uns Mut machen, auch in dem Nächsten jemanden zu sehen, der wichtig ist und sie nochmal mit anderen Augenwinkeln zu betrachten. Vielleicht ist es aber auch gar nicht eure Herausforderung, sondern einfach dem nachzugehen, wo seid ihr einmal berufen worden und was sieht Jesus eigentlich in eurem Herzen und wo seid ihr stehen geblieben? Amen.